Ja, guten Morgen miteinander. Ich komme mal wieder zu euch nach, ich glaube, 15 Jahren oder irgendwie so. Also schönes Weilchen her. Ja, danke schön, Daniel.
Ja, man muss dich sehen, oder?
Man muss mich sehen, ja, genau, ja. Meine Haare sind ein bisschen grauer geworden. Also wenn man es nicht eure Brille, wo drüben ist, sondern es sind meine Haare. Ja, die Namen Gottes, darum soll es gehen. Herr Jesus Christus, ich möchte dich bitten, dass du zu uns sprichst heute Morgen, dass du uns stärkst, ermutigst, dass du uns was gibst von dir. Strahl in unser Leben hinein. Amen. Ja, mit den Namen, das ist ja so eine Sache, gell? Man hat immer wieder andere Namen. Ich habe mal kurz nachgeschaut, letztes Jahr 2022, welche Namen waren da so in? Bei den Mädchen war es Emma, Mia und Sophia und natürlich nochmal 100 andere, aber das sind die drei wichtigsten. Bei den Jungs, da waren es der Noah, der Liam, er ist nicht mehr da, und der Matteo. Also, es sind alles wunderbare Namen. Die klingen super, viele A's, viele O's. Und das ist super, das hat Klang drin. Und sie sind auch wirklich schön. Da hat man sich was Gutes einfallen lassen, all die Namen. Und dann muss man sagen, vielleicht so ein paar Generationen vorher, da hat man die Namen ganz anders gegeben, nicht nach dem Klang, so wie heute, da hat man gesagt, naja, wie heißt der Onkel, kriegt er den gleichen Namen, oder wie hieß der Opa, kriegt er den Namen, und da gab es viele Hans und viele Heirichs, und es wurden immer weniger Namen, ne? Da hat man das so gemacht, eine Person damit zu ehren. Und dann zur biblischen Zeit, zur Zeit vom Alten Testament und zum Neuen Testament, da ist man das nochmal ganz anders gegangen. Man hat es nicht nach den Klängen von den Namen gemacht, man hat es nicht nach der Verwandtschaft gemacht, sondern man wollte was damit sagen. Man wollte etwas mit dem Namen ausdrücken. Und das war dann der Grund. Und ganz gleich, wie der dann ausgesehen hat, oder lang war, oder kurz war, oder geklungen hat, spielte keine Rolle. Man hat mit dem Namen etwas sagen wollen. Und das ist eine andere Art, wie man Namen vergibt. Wenn wir jetzt von den Namen Gottes sprechen, im Alten Testament, so wollen die, im Alten Testament und im Neuen Testament, so wollen die uns etwas sagen, wie Gott ist. Etwas von seiner Göttlichkeit. Und da machen wir uns jetzt mal miteinander auf die Reise. Drei Gottesnamen sind von grundlegender Bedeutung. Es gibt dann noch viele andere, wo dann davon abgeleitet werden, aber die drei sind wahrscheinlich so jene mit der grundlegenden Bedeutung. Das ist einmal Elohim, dann Yahweh und dann Abba. Und wir gehen die einfach, die drei so nacheinander durch und schauen, was da für uns dabei drin ist. Wir fangen an beim Elohim. Also in meiner Lutherbibel wird das mit Gott übersetzt. Elohim, das kommt 2570 Mal vor und ich dachte, ich lese euch jetzt einfach diese Stellen vor, dann sind wir bis zum Abendessen zu Hause. Ja, also das ist ein großes Gebiet, also wir können da nur quasi etwas rausholen an einzelnen Stellen mal. Wir können das gar nicht überschauen, so auf einmal. Ich habe gedacht, ich mache das so, zu jedem Gottesnamen nehme ich einen Schlüsselvers heute Morgen, von dem wir uns ausleiten wollen. Und bei Elohim, da kommt gleich der allererste Vers in der Bibel vor, der Name Elohim. Am Anfang schuf Gott, also Elohim, Himmel und Erde. Gott schuf Himmel und Erde. Und dann zwei Verse weiter, und Gott sprach, es werde Licht und so. Da kommt Elohim vor. Es ist gemeint mit Elohim, es ist der Schöpfer. Derjenige, wo Himmel und Erde geschaffen hat. Derjenige, wo alle Macht hat im Himmel und auf Erden. und darüber hinaus. Der ist der Elohim. Und da können wir nur staunen und anbeten über diesen Gott, der diese Macht hat. Man kann ins Detail gehen. Kürzlich wurde der Nobelpreis, oder es werden ja jedes Jahr, jedes Mal mehrere Nobelpreise verteilt, aber der eine Nobelpreis, der ging da um die Atome, also die kleinsten Teile, und da hat jemand, haben den Dreierteam da diese Elektronen, diese Dinge, wo da um den Atomkern herumschwirren, haben sie untersucht, beziehungsweise dem quasi jetzt darstellen können, wie sieht es tatsächlich aus, bildgebend. Fachwelt hat gestaunt. Ach, wisst ihr was? Gott wusste das schon vor ein paar tausend Jahren. Der hat es nämlich erfunden. Das, was ganz aktuell ist für uns heute im Nobelpreis, was da die neueste Forschung ist und das wirklich das, was man sagen muss, das ist gewesen, wirklich eine gute Erkenntnis, wusste Gott schon längst. Dürfen wir drüber staunen. Er hat es nämlich gemacht. Das Universum. Lasst uns mal drüber staunen. Seit einer gewissen Zeit sagt man eben, das Universum ist nicht. Oder die Galaxien, das ist nicht so was Statisches, wo da ist, sondern das breitet sich immer noch weiter aus im Laufe der Zeit. Es wird immer noch größer. Das ist also nicht eine feste Größe, sondern wird immer, jeden Tag eigentlich, noch größer. Passt das zusammen mit dem, was wir von der Bibel wissen? Es kommt da im Jesaja 45, ich bin's, dessen Hände den Himmel ausgebreitet haben. Also irgendwo so ausgebreitet, da ist so eine Bewegung drin, und dieses Ausgebreitet, das kommt glaube ich 3 oder 4 Mal vor im Alten Testament, also es ist nicht nur einmal so, also ja, da könnte drin liegen, dass Gott, dass das damit gemeint ist, dass er es ausgebreitet hat, und es breitet sich ja vielleicht immer noch aus, so wie wenn man vielleicht so Samenkörner so auswirft, ja, also früher zumindest hat man das gemacht. Ja, ja, staunt darüber. Staunt über diesen Gott, der dies alles geschaffen hat, der außerhalb von der Schöpfung steht, überhalb von der Schöpfung steht, aber auch mitten unter uns ist. Das ist Elohim, der allmächtige Schöpfer, der Herrliche, der Erhabene, der schon vor der Welt da war, bevor sie da war, und der überweltlich ist, der Schöpfer von Himmel und Erde. Derjenige, der das Licht, die Energie, all das gemacht hat, der Ordnung in das Chaos hineinbrachte, wenn man so vom Schöpfungsbericht herkommt. Er ist der souveräne Gott, der machen und tun und lassen kann, was er will und wie er will, dem man keine Vorschriften machen kann, den man nicht einschränken kann, der nicht unter irgendeinem Zwang steht, weil das Naturgesetz jetzt so sein muss. Nein, er hat es ja gemacht, er kann es auch nochmal anders machen, wenn er will. Er könnte zumindest, wenn er es wollte. Vielleicht will er es auch einmal. Wir dürfen über diesen souveränen, einzigartigen Gott staunen, der die höchste Gewalt hat im Himmel und auf Erden. Deswegen dürfen wir staunen, dürfen wir ehrfürchtig ihn anbeten und uns an ihm freuen. Wir haben ein paar schöne Lieder gesungen, wo Gott drin vorkommt, über das, was Gott tut, drin vorkommt. Die letzten zwei, drei, alle drei Lieder eigentlich. Wir dürfen staunend ihn anbeten. Nicht nur wir Menschen, auch die Seraphim, auch die Engelwesen, alle Geschöpfe beten Gott, beten diesen Elohim an. Auch Jesus ehrte ihn übrigens, Hebräer 5, Vers 7. Elohim, also das ist ja eigentlich Mehrzahl im Hebräischen. Man könnte sagen, vielleicht ist das schon die erste Andeutung auf Vater, Sohn und Heiliger Geist. Dass es bereits schon da in diesem Namen drinsteckt. Mit Elohim sind natürlich andere Gottesnamen verbunden, beziehungsweise man hat diesen Gottesnamen genommen und hat was oder hat Namen mit zusammengesetzt. Also El meint Gott, der Starke, die Kraft. Dann gibt es El Elyon, also meint Gott, der Höchste, der Besitzer vom Himmel und Erde. Das ist, die einen wissen die Geschichte von Melchisedek, 1. Mose 14. Ein bisschen, man fragt sich, was ist das jetzt für einer gewesen? Der spricht vom El Elyon, der höchste Gott. So sagt er von Gott. El Roi, Gott, der mich sieht. Der Allsehende, könnte man sagen. 1. Mose 13 kommt dieser Begriff zum ersten Mal vor. Gott, der mich sieht. Es war die Geschichte, wo die Hagar schwanger wurde vom Abraham. Abraham und Sarai, sie haben keine Kinder bekommen, und sagt die Sarai, ja, geh doch zu meiner Magd ein. Mach mit ihr, das ist dann unser Kind. Und die Hagar wird schwanger und sie verachtet die Sarai und es gibt da eben diesen Zwist bei diesen Frauen und lacht die andere aus und die andere unterdrückt diese und zum Schluss läuft die Magd davon. Die schwangere Magd und rennt in die Wüste und irgendwo bei einem Brunnen macht sie Halt, ist verzweifelt. Eine einsame, hilflose Magd in der Wüste, die gerade am liebsten sterben würde wahrscheinlich. Und da begegnet ihr Gott und sagt ihr, du, geh zurück und dein Sohn wird eine große Zukunft haben. Aus diesem Sohn wird ein großes Geschlecht entstehen. Und verheißt einiges. Gott sagt, Gott begegnet dieser Magd. Und sie sagt, das ist der Gott, der mich sieht. El Roi. Da steht's. Jahreslosung. Er hat da so ein schönes Bild aufgehängt. Unten die Magd. Ja, da haben sie den Sohn schon, die war schwanger, die stand noch nicht. Aber jedenfalls war der Sohn dabei. Und da ist sie in der Wüste, in der Trockenheit, in der äußerlichen, buchstäblichen Wüste, aber auch in der Herzenswüste, die Frau, wo verzweifelt war. Und da kommt jetzt hier in der Farbe, hier im Bild von Gott, der Engel, und begegnet ihr. Und bringt Freude, bringt Licht hinein, bringt Segen hinein. Gott, der mich sieht. Gott, der dich sieht in deiner Not, in deinen schwierigen Stunden, wo du leidest, wo du Mühe hast mit manchen Dingen, wo vielleicht kein Mensch davon weiß. Und Gott sieht dich. Und du darfst diesen Gott anrufen. Mein Gott. Und er sieht dich. Und er wird mit dir sein. El Shaddai, Gott der Lebendige, kommt dann auch gerade weiter. Gott der Allmächtige. Das sind die weiteren Namen. Also 1. Mose 17 könnte man aufschlagen. 1. Mose 17, wer gerade die Bibel in der Hand hat, aber haben es bei euch, das ist ja vorteilhaft. Da kann man es kurz aufschlagen. Wo der Abraham, das war einige Jahre später. Also irgendwann haben sie dann doch noch Abraham und Sarah versucht, eigene Kinder zu bekommen. Das hat ja nie geklappt, war schwierig. Da heißt es, 1. Mose 17, Kapitel Kapitel 17, Vers 1, als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin der allmächtige Gott, El Shaddai, wandle vor mir und sei fromm. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über alle Maßen mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht. Und Gott redete weiter mit ihm und sprach, siehe, ich habe einen Bund mit dir und du sollst ein Vater vieler Völker sein. Und so weiter, der Name wird geändert dann. Der allmächtige Gott. Was ist hier allmächtig? Nun, mit 99 Jahren noch einen Sohn zu bekommen, oder wahrscheinlich war er 100 dann, bis der Sohn da war, mit 100 Jahren einen Sohn zu bekommen, das ist schon nicht ganz normal. Das geht normalerweise nicht. Normalerweise weiß man also biologisch gesehen, nee, da ist also fertig. Aber es hatte der Abraham das Problem, dass Gott ihm das versprochen hatte. Gott hat gesagt, ihr werdet ein Kind bekommen und nicht nur den Ismael, den er quasi von der Hagar, wie gerade eben, sondern einen eigenen. Und jetzt kommt Gott und sagt, so und jetzt ist es soweit. Jetzt werdet ihr diesen Sohn bekommen. El Shaddai, der allmächtige Gott, der, der auch ein Kind schenken kann, dann, wenn es gar nicht mehr geht. Oder noch nie gegangen ist und erst nicht mehr geht. Gott kann. Gott kann und wir dürfen Gott unsere Dinge bringen im Gebet. Wenn wir am Zweifeln sind, manches Mal hat man wirklich den Eindruck, das geht eigentlich nicht wirklich. Das kann nicht gehen. Und plötzlich tut Gott ein Türlein auf. Und es geschieht etwas. Vielleicht von einer ganz anderen Art und einer anderen Seite, wie du denkst. Es ist der allmächtige Gott, der alles kann. Der Schöpfer vom Himmel und Erde. Er kann alles. So trauen wir Gott Großes zu. Trauen wir Gott auch Großes zu, sagen wir mal, in jeglicher Hinsicht eigentlich, persönlich. Aber trauen wir zum Beispiel Gott auch zu, noch einmal in der Schweiz noch einmal eine neue Erweckung zu geben? Warum nicht? Warum sind manche Leute festgelegt und sagen, jetzt ist fertig, jetzt geht dann, es ist die Endzeit, jetzt ist fertig dann. Ha? Weiß man nicht. Gott kann auch noch mal eine Erweckung schenken. Im Zürcher Oberland. Bei uns. In der Schweiz, warum nicht? Wir dürfen darum bitten und vielleicht schenkt das auch. Gott kann, er ist der Allmächtige. Gott kann. Und dann macht der Abraham das Richtige. Da fiel Abraham auf sein Angesicht. Wenn du dem lebendigen Gott, dem Schöpfer vom Himmel und Erde begegnest oder er dir begegnet, auf dich zukommt, so gibt es eigentlich nur eine Sache, wo wir tun können, wo angemessen ist. Ihn ehrfürchtig zu empfangen, aufs Angesicht zu fallen beispielsweise. Manches Mal machen die Leute Witze über Gott. Ah ja, und so, also gibt es genügend Witze, wo man googeln könnte, ja? Wo man finden könnte im Internet und die Leute auch tatsächlich machen. Aber sie sind sich nicht bewusst, dass sie von dem Gott sprechen, der Himmel und Erde geschaffen hat, der so machen könnte und ihr Leben wäre aus. Vor dem sie eines Tages mal stehen müssen und Rechenschaft geben müssen. Der da ist und sie fragt, was hast du gemacht? Ich bin einmal in Rapperswil gewesen, wir haben einen Straßeneinsatz gemacht vor ein paar Jahren, sind so zwei Teenager gewesen, vielleicht so 17 oder 16, sowas. Und es kommt der Fromme da auf sie zu und erzählt von Gott, sie haben mich wirklich ausgelacht. Da habe ich zu ihnen gesagt, wisst ihr was? Ihr kommt in die Hölle vielleicht. Boah. Also ich mache das normalerweise so nicht, gell? Das ist für mich eher Ausnahme. Ja? Aber da ist mir das gerade mal so über den Mund gefahren. Also dachte mir, den muss ich mal sagen. Plötzlich waren sie ganz still und haben mir zugehört, was ich zu sagen habe. Ja, sie könnten ja in die Hölle kommen. Aha. Ist der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und wenn er uns begegnet, ist unsere angemessene Haltung, dass wir vor ihm ehrfürchtig sind, dass wir auf das Angesicht fallen, so beispielsweise wie Abraham. Wir gehen weiter vom allmächtigen Gott, dem Schöpfer vom Himmel und Erde, wo ich gesagt habe, den denken wir uns am besten eben vom 1. Mose 1, Vers 1 her. Der alles geschaffen hat. Das ist Elohim. Das ist derjenige Gottes Name, der die Schöpfung bezeichnet. Der zweite Name ist Yahweh. Also im Luther wird das erste, wie gesagt, eben mit Gott übersetzt, ganz banal, und das zweite dann immer mit Herr. Yahweh, in der Luther-Übersetzung wird es mit Herr übersetzt. Yahweh. Da gehen wir jetzt von einem anderen Schlüsselvers aus. Jetzt springen wir nämlich ins 2. Mose 3 hinein. 2. Mose 3, Vers 14, wo Mose berufen wurde. Yahweh, das ist der Bundesgott. Insbesondere eben der Bund, den er mit Abraham geschlossen hat und der nicht nur für Abraham gültig war, sondern die ganzen Generationen Abraham, Isaak, Jakob, ja bis in den neuen Bund hinein eigentlich. Ja. Und hier ist der Bundesschluss, die Berufung Mose, wo das noch einmal ganz neu hervorholt. Ich lese 2. Mose 3, ab Vers 13, der hintere Teil, da heißt es, also als Gott zu Mose kommt und ihn beruft, wie ist sein Name, was soll ich ihnen, also dem Volk, sagen? Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde, und sprach, so sollst du den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du den Israeliten sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem soll man mich anrufen von Geschlecht zu Geschlecht. Also hier ganz betont, das ist sein Name. Yahweh. Der Bundesgott, der immer da ist, von Anfang an, seit der Bund besteht. Aber wo ist er denn jetzt? So hat sich das Mose wahrscheinlich gedacht in der Situation. Auch das Volk Israel. Ja, wir haben immer gehört vom Gott Abraham, Isaak und Jakob. Aber jetzt, Gott war mit ihnen, aber jetzt sind wir in Ägypten in der Gefangenschaft, seit mehreren Generationen und die knechten uns immer mehr. Ich glaube, der Gott hat uns vergessen, den gibt es doch gar nicht mehr, der hat sich in Luft aufgelöst oder zumindest hat er sich zurückgezogen. Der Gott ist gar nicht mehr da, der Bund ist ausgelaufen. Wahrscheinlich, oder doch nicht? Und da erscheint Gott dem Mose und beruft ihn und sagt, nein, es ist nicht zu Ende. Die Geschichte ist nicht zu Ende. Ich führe die Geschichte fort von Abraham, Isaak, Jakob und jetzt führe ich euch aus Ägypten raus, in das verheißene Land hinein. Der Bund geht weiter. Der Bund geht weiter, den ich geschlossen habe. Es ist noch nicht zu Ende. Es ist noch nicht zu Ende, sondern Gott schreibt die Geschichte fort. Yahweh, der Name des Bundesgottes, der insbesondere das Volk Israel auch aus Ägypten befreit hat, muss man ja heute sagen. Und damals standen sie davor. Und Gott sagt, und ich schreibe die Geschichte weiter. Es ist nicht zu Ende. Ich schreibe die Geschichte weiter. Und vielleicht sind wir heute in ähnlichen Situationen in unserer Gesellschaft, wo Gesetze sich ändern, wo plötzlich manche Dinge, was früher verboten war, heute legal ist oder sogar in Mode ist. Und andersrum, wo manches an Prägung verändert wird, wo wir vielleicht die Zeit, die Gesellschaft nicht verstehen, wo es globale Machtverschiebungen gibt. Bis vor ein paar Jahren hat man doch immer gedacht, der Amerikaner, das ist der Starke, der Große, derjenige, wo die Welt eigentlich in der Hand hat und guckt, dass es läuft. Heute ist man sich da nicht mehr so sicher. Sind es vielleicht doch eher die Chinesen? Wo Afrika, diese vielen Staaten von Europa, viele Jahre, Jahrzehnte, ja man müsste fast gar schon sagen, noch länger Unterstützung bekommen haben und sie Europa, naja, zumindest geduldet haben und gedacht haben, ja gut, die, oder zumindest die Westen, Amerika, wo sie viele Gelder bekommen haben, Entwicklungshilfe und Ähnliches und sich natürlich auf deren Seite gestellt haben. Jetzt kommen die Russen und bringen ihnen Getreide, plötzlich schlagen sie sich auf eine ganz andere Seite. Da verschiebt sich was. Vorletzte Woche, da waren die Deutschen in den zentralasiatischen Staaten, also Kasachstan und diese umliegenden, wo an Russland grenzen und aber zum Teil auch an China, wo natürlich immer in deren Vorherrschaft waren, und plötzlich schließen diese Staaten Handelsabkommen mit Deutschland ab. Aber die haben Öl, das ist der Grund. Da passiert einiges. Auch da verschiebt sich was. Und jetzt die Europäische Union, wo immer gemeint hat, sie könnte jetzt noch Richtung Osten und so weiter noch erweitern und vielleicht noch ein paar dazu nehmen, plötzlich schlagen die sich auf die andere Seite und sagen, wir gehen doch jetzt zu den Chinesen. Oder überlegen sich das. Die Welt ist im Umbruch. Und wir wissen nicht, wo es hingeht. Und manches Mal fühlen wir uns unbequem damit. Es macht uns unsicher. Und die Zeiten werden sich verändern, vielleicht nicht unbedingt so, wie es uns schmeckt. Und in dieser Situation sagt Gott, ich bin Yahweh. Ich bin mit dir persönlich. Auch in Zeiten, wo vieles im Umbruch ist. Und ich werde mit dir sein. Ich werde mit dir durch diese Nöte, durch die Schwierigkeiten, wo kommen können, hindurchgehen. Gott wird dich nicht verlassen. Selbst wenn sich manches bewegt, wo uns nicht so toll erscheint. Aber Gott verlässt dich nicht. Er ist mit dir. Er hilft dir. Er ist an deiner Seite, brauchst keine Angst zu haben. Er ist da. Er ist mit Abraham gewesen, mit Isaak, mit Jakob, mit dem Volk Israel. Und wir dürfen das jetzt im geistlichen Sinne natürlich auf uns übertragen und sagen, und so wird Gott auch mit uns sein. Mit dir, mit mir, mit uns als Gemeinde. Gott ist da, gerade da, wo es schwierig ist und wo es Not kommt, da dürfen wir zu Gott kommen und sagen, du bist derjenige, auf den wir uns verlassen. Und dieser Name, der kommt natürlich manches Mal in andere Begriffe vor, diese Jahwe, also im Halleluja kommt es auch hinten drin, gell? Oder Elia oder Jesaja oder wie das auch immer heißen mag. Dieser Name hat noch manche Spielarten auch bekommen oder hat den Niederschlag in andere Namen und Begriffen bekommen. Es mag uns immer an das erinnern, der Bundesgott, der wo mit uns ist, der, wo für uns da ist, an den dürfen wir uns wenden. Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich komme zum dritten Gottesname. Wisst ihr noch? Ich habe es vorher schon mal gesagt. Als das erste war Elohim, Jahwe war der zweite und jetzt kommt Abba. Yes, jawohl, hat jemand aufgepasst, dankeschön. Abba, lieber Vater, Abba, im Hebräischen und dann ist er aber auch natürlich also gräzisiert worden, also in die griechische Sprache übernommen worden als Abba. Römer 8, Vers 15 mag uns da ein bisschen leiten, wir schlagen es auf, wenn es geht. Wer die Bibel dabei hat, Römer 8, Vers 15, das nehme ich jetzt so eben als diesen Schlüsselvers. Also Moment, das habe ich ja 15, Römer 8, Vers 15. Ich fange Vers 14 an. Denn welchen der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Gottes Kinder aber. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr abermals euch fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Und der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und das darf uns zum Herzen gehen. Ja, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin geborgen in ihm. Und niemand und nichts kann mich aus seiner Hand reißen. Und ich darf zu ihm kommen und wie ein Kind bitten, Vater, schau, da habe ich ein Problem. Vater, hilf mir. Vater, mach dies oder jenes. Oder du kannst ihm natürlich auch sagen, Dankeschön. Ha? Dankeschön, dass wir hier Erntedank hatten. Ha? Dass wir da einen reichen Tisch hatten. Danke für das und für jenes, was da ist. Danke für den Sonnenschein, den wunderbaren Herbst. Aber lieber Vater, danke. Dieser Vaterbegriff, naja, ich bin einmal, als ich, naja, in meiner Jugendgruppenzeit noch, also als ich noch 17 oder irgend sowas war, da hat mir jemand gesagt, ich wollte dem das Evangelium bringen, wollte Jesus bekennen und so, und sagte mir, wir sind doch alle Gottes Kinder. Alle Menschen sind Gottes Kinder. Wie sind wir's? Ich so, hat er recht gehabt? Ja und nein. Eigentlich ja und eigentlich auch nein. Im Alten Testament wird der Vater, Gott als Vater von allen Menschen bezeichnet. Malachi 2, Vers 10. Haben wir nicht alle einen Vater? Hat nicht Gott uns alle geschaffen? Ja, in diesem Sinne schon. Gott hat uns alle geschaffen. Er hat uns gemacht. Und ist dann nicht so, dass wie beim Bäcker, der backt da seine Brötchen und sein Brot und dann verkauft er es, aber am Abend denkt er nicht mehr an das Brot, wo er morgens gemacht hat und verkauft hat. Das interessiert ihn nicht, das ist verkauft, das ist weg. oder gegessen schon. Es ist anders. Er hat uns geschaffen und er denkt an uns. Es ist eine Beziehung da. Wir sind Gottes Ebenbild. Da ist etwas in jeden Menschen hineingelegt, das ihn an Gott erinnert. Manche sagen, der Mensch ist unheilbar religiös. Solche Schlagzeilen, solche Buchtitel gibt es genügend. Ja, da ist irgendwas da. Der Mensch hat eine Sehnsucht nach dem Vater. Und da gehört auch all diese Spiritualität, wo heute ja so ein großes Ding ist eigentlich, wo viele davon reden, von Spiritualität, man spürt etwas, man weiß, da ist etwas, aber man kann es nicht richtig fassen. Ja, da hat sich Gott in jedem Menschen bezeugt. Und darum braucht uns das gar nicht verwundern, dass Menschen nach diesem Gott suchen. Nur heute suchen sie natürlich meistens an der falschen Stelle. Das ist es mit der Spirit. Ja, von dem her, ja, zunächst einmal sind tatsächlich alle Menschen Kinder, Geschöpfe von Gott. Und Gott hat sich bezeugt, den Menschen. Da ist was da. Man könnte auch sagen, im Alten Testament, da wird Gott als Vater vom Volk Israel bezeichnet. Ja, Vater vom Volk Israel, nicht von jedem Einzelnen und so speziell, eher ganz allgemein Vater vom Volk Israel. Und dann, Daniel, deine Einleitung, der Vater von Jesus Christus. Ha, da tun sich plötzlich nochmal ganz andere Welten auf. Ja, Jesus redet von seinem Vater, mein Vater und euer Vater. Differenziert. Also er hat ein bisschen ein anderes Verhältnis zum Vater im Himmel, als wir es haben. Und doch ist es beides der Vater. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Jetzt wird es kompliziert. Daniel hat es uns sogar schon ein bisschen ausgedeutscht. Ja, es ist ein Geheimnis drin. Wir können das nie ganz gedankenmäßig ganz so erfassen. Wir können uns aber da diesen Bibelversen entlang schlängeln und sorgfältig drüber nachdenken und überlegen, oh ja, es ist der Vater von Jesus. Der Vater von Jesus, er hat eine besondere Beziehung gehabt und in Jesus erkennen wir den Vater. Wer den Sohn sieht, wer den Sohn kennt, der kennt den Vater. Wenn wir den Vater kennen wollen, müssen wir den Sohn anschauen. Wie er gelebt hat, wie er war von den Wesenszügen her, wie er mit den Menschen umgegangen ist und natürlich auch, was er gesagt hat vom Vater. Wenn wir den Vater kennenlernen wollen, da sind wir beim Sohn an der besten Adresse. Da sind wir bestens bedient. Lest die Geschichten von Evangelien. Da offenbart sich Jesus auch in dem, wie er ist, seine Art. Die Offenbarung des Sohns über den Vater bestand eben nicht nur in Worten, sondern auch eben in seiner Erscheinung, in seinem Wesen, in seinem Wandel, wie Jesus war. Denn er ist eben der Sohn vom Vater. Das ist der Sohn, der Vater im vollen Sinn natürlich, der Vater vom Herr Jesus. Aber für uns viel wichtiger ist natürlich der dritte und letzte Teil von der Sache. Er ist unser Vater im Himmel. So wie wir es gerade miteinander im Römerbrief gelesen haben. Denn welches der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr abermals fürchten müsst, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Und schaut, das ist natürlich eine ganz andere Beziehung zum Vater. Wie jener Mensch, der zu mir gesagt hat damals, als ich 17 war, hör mir hin, doch alle Kinder Gottes. Ja, schon, aber da ist eine andere Qualität dahinter. Sagst du Abba, lieber Vater? Wahrscheinlich nicht. Na, ich war damals natürlich nicht so schlagfertig. Ich musste mir da überlegen, wie verhält sich das jetzt einmal? Bin ich nochmal nach Hause gegangen, habe mir das nochmal überlegt. Naja, wir haben unheimlich viel mehr. Wir haben mehr, als die Welt hat. Wir haben eine persönliche Beziehung zum himmlischen Vater. Aber, lieber Vater. Wir haben auch mehr als die Leute im Alten Testament. Ja, sie kannten Gott. Sie hatten einen Bundesgott. Sie haben mit ihm gelebt. Aber diese Abba, lieber Vater Beziehung, die kommt doch erst eigentlich im vollen Sinne durch Jesus Christus. Da haben wir doch seit Jesus Christus unheimlich viel mehr. So groß, so wunderbar. Der Abba-Vater-Name ist so persönlich eine Beziehung. Vater. Wie ein Kind zu seinem Vater geht und sagt, Vater, ich brauche das. Oder Vater, hast schon mal das gesehen? Guck mal, ich habe da einen Schmetterling gefunden. Erstaunt, ja, Vater kennt den Schmetterling schon lange. Aber das Kind hat diesen Schmetterling entdeckt, wunderbar. Du darfst zum Vater kommen. Wir haben dieses Privileg, zu ihm, Abba, lieber Vater, zu sagen. Und es geht über alles andere hinaus, was die anderen Menschen mit Gott, von Gott, von der Spiritualität erzählen, machen, erleben. Ja, wir sind alle Geschöpfe. Nein, du hast viel mehr. Du kannst sagen, Abba, lieber Vater. Ich möchte schließen mit Gebet. Danke, dass du uns reichlich beschenkt hast. Dass du dich herabgeneigt hast, unser Vater geworden bist. Der mächtige Gott im Himmel. Ich danke dir. Ich bete dich an. Ich preise dich. Amen.